Ich fahre mit dem Finger über Christophorus Gewand, greife nach einem braunen Rockzipfel, schließe die Augen und lasse mich forttragen. Die Ich-Erzählerin reist in das Land ihrer Erinnerungen. Sie blickt zurück auf ihr Leben, auf ihre Liebhaber, 12 Männer, die die Namen der 12 Apostel tragen, einer nach dem anderen. Eins im Andern, so heißt der neue Roman von Monique Schwitter, der jetzt auf der engeren Nominierungsliste zum Deutschen Buchpreis steht. Monique Schwitter ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Christophorus steht am Anfang und am Ende Ihres Romans. Warum?
Ja, Christophorus ist der Schutzheilige der Reisenden, wie wir wissen. Und wenn wir dieses Reisende begreifen als Attribut, das für alle Menschen gilt, der Mensch als einer, der sein Leben lang unterwegs ist, der Homo Viator, der von der Wiege bis zur Bahre diesen Weg zurücklegt, dann ist Christophorus der Schutzheilige aller Menschen, die wir uns alle permanent unterwegs und auf einer Reise befinden, am Gehen sind. Der Arbeitstitel des Buches war für mich lange Zeit das Buch vom Gehen. Insofern war eigentlich klar, dass er, Christophorus, sozusagen so etwas wie eine große Klammer bildet.
Glauben Sie an Heilige?
Na, ich glaube nicht an Heilige, aber ich bin mit diesen Heiligen aufgewachsen. Die gehören zu meinem inneren Fundus, seit ich Kind bin. Insofern sind die mir einerseits vertraut, andererseits natürlich auch sehr fern. Und ich habe mich immer für sie interessiert. Als Kind waren sie mir eher vertraut. Die schienen eben zu einer Art Ensemble zu gehören, mit dem man so verfährt, so eine Gesellschaft, in der man sich empfindet. Und ja, je älter ich wurde, desto mehr habe ich versucht rauszufinden, eben gab es die, gibt es die, wer sind die? Natürlich. Und immer ungenauer wurden diese Konturen, also das betrifft im Übrigen auch die Apostel. Ja, dieses Personal wie Christophorus eben auch, je mehr man sich mit ihnen beschäftigt, je mehr man wissen möchte, wer ist das, desto unklarer wird das Ganze ja. Und widersprüchlich zum Teil, aber eben auch interessant.
Wenn man da als Kind mit aufgewachsen ist, kann man sich dem dann ganz und gar entziehen? Es gibt ja keine Grenze zwischen Glaube und Aberglaube.
Die gibt es nicht. Also habe ich jetzt bestätigt, die gibt es nicht. Gibt es keine Grenze zwischen Glaube und Aberglaube? Doch, die gibt es.
Und wo ist die?
Ich könnte jetzt nicht sagen, das ist eine Landkarte, wo ich die ziehe. Aber ich selber würde mich als gläubig und abergläubisch bezeichnen. Ich spüre oft nicht so sehr, wann ich über diese Grenze gehe, spüre dann aber schon, in welchem Land ich mich aufhalte.
Aber dass Sie den Christophorus in dieses Buch eingearbeitet haben, zeigt doch, dass diese Idee, so einen Schutzpatron zu haben, der einen auf Reisen beschützt, etwas unglaublich magisch Anziehendes hat, oder?
Mhm. Ja, aber überhaupt diese Idee natürlich, dass es jemanden gibt, der sozusagen gleichzeitig, und das ist das unter anderem Faszinierende an diesem Christophorus, er ist ja gleichzeitig die Fähre und der Fährmann. Also er ist das Vehikel, das Jesus durch dieses Gewässer, und nicht nur ihn, aber der ja aufgrund seiner riesenhaften Statur diese Menschen durch dieses Wasser führen kann. Also er ist die Fähre und der Hafen. Er ist derjenige, bei dem wir sozusagen immer in Sicherheit sind, auch wenn wir in turbulenten Gewässern sind, deren Tiefe wir nicht einschätzen können. Und diese Sehnsucht, dass es diese Figur gibt, ich wüsste jetzt aber nicht, um nochmal auf Glaube und Aberglaube zurückzukommen, wo ich diese Sehnsucht verorten würde, woraus die sich speist.
Eine Reise mit Christophorus führt niemals in den Tod. Mit ihm zu gehen bedeutet, am Leben zu bleiben. So heißt es am Ende dann Ihres Romans. In dem Buch geht es um Liebe, aber es geht auch um Tod. Denn Christophorus ist die eine Klammer. Die andere Klammer ist der Tod. Am Anfang und am Ende steht da. Der erste Geliebte, der Bruder, beide sind gestorben. Ist das die zweite Klammer?
Ja, und beides, also das ist für mich auch kein Widerspruch. Weil, wie ich eingangs sagte, dieses Unterwegssein von der Geburt bis zum Tod, dass dieses Unterwegssein beinhaltet eben erstmal räumlich keine klare Richtung. Wir können im Leben viele Richtungen einschlagen, geografisch, aber zeitlich gehen wir in eine klare Richtung. Also dieses auf den Tod zugehen ist immer da. Und insofern ist dieses Buch für mich nicht nur ein Buch über die Liebe und den Tod, sondern ein Buch auch über das Leben und den Tod.
Was ist der Tod? Ist er auch ein Katalysator? Zu Anfang taucht er auf. Der erste Geliebte, das erfährt die Ich-Erzählerin, sie googelt und erfährt, dass er sich das Leben genommen hat. Ist das so ein Schubs? Versteckt das ihr Klopfen? Sie hört ein Klopfen, zu gucken.
Ich glaube, dass diese Todeserfahrung am Anfang, die keine eigene Todeserfahrung ist, eine Art Begegnung, ist ein Paradoxon, eine Art Begegnung mit dem Tod am eigenen Leib, wenn man so will, aber eben nicht, indem es einen selbst betrifft. Ich glaube, dass diese Art Todeserfahrung natürlich ein Katalysator ist oder so etwas wie ein Motor, der auch diese ganze Erinnerung ins Laufen bringt und der vielleicht durch diese Verlusterfahrung sehr stark eine Aufforderung darstellt, sich zu überlegen, wo bin ich, die ich am Leben bin? Wo stehe ich hier im Leben oder wo gehe ich, um nochmal aufs Gehen zurückzukommen?
Es geht um Vergangenes und Vergänglichkeit, wie damit umzugehen. Da benutzen Sie allerhand Bilder und Metaphern. Das Beinhaus steht auch zu Anfang, also eine Art Memento Mori. Die Ich-Erzählerin blickt dann zurück auf ihr Liebesleben, 12 Männer, die sie geliebt haben. Warum tragen die Männer nun den Namen der Apostel? Was bedeuteten ihnen die Jünger Jesu? Warum haben sie da diese Namen gewählt?
Auch die Apostel gehören zu meiner Erfahrungswelt, auch zu meiner Fantasiewelt, seit ich Kind bin, gehören zu diesem geistigen Fundus, den ich vorhin schon ansprach. Also das sind Figuren, die einerseits vertraut sind und andererseits ganz fremd sind. Vertraut sind sie nicht zuletzt natürlich durch die bildende Kunst, weil es unzählige Abbildungen gibt. Aber auch da, je mehr Abbildungen man kennt, desto weniger vertraut sind einem diese Herren, weil sie natürlich ganz unterschiedliche Gesichter haben. Und das ist etwas, was mich fasziniert hat. Also auch in der Bibel, aufgrund der vielen Autoren, die mitgewirkt haben an der Bibel, haben wir es eben mit widersprüchlichen, zum Teil unvereinbaren Behauptungen oder Darstellungen zu tun. Und dennoch sind es für uns irgendwie Figuren, die wir mit einem Namen, zum Teil haben sie auch da mehrere Namen, aber im Wesentlichen mit diesen Namen zu fassen glauben oder zu fassen versuchen. Ich fand es interessant, auf der einen Seite das, was wir über sie wissen, in diese ganz handfesten heutigen Biografien, die ich erfunden habe, einzuarbeiten. Auf der anderen Seite eben auch die Situation, dass wir es mit so einem tradierten Material im Wesentlichen zu tun haben, auch zu nutzen und das weiterzuschreiben und auch als Frau Männer zu beschreiben.
Und zu erschaffen?
Genau.
Wo ist Judas?
Ja, der aufmerksame Leser, glaube ich, wird es herausfinden. Auch er ist da. Ich glaube, sobald man den Begriff der Apostel überhaupt nennt oder schreibt, schwebt ja sofort der Verrat im Raum. Ich fand eben, dass man diese Kategorie, wenn man über Liebe spricht und schreibt, dass man diese Kategorie des Verrats einführt, ohne dass man sie sozusagen von Anfang an bearbeiten muss auf der ganz verbalen Ebene. Aber dass dieser Raum mitschwingt und diese Frage mitschwingt, ich glaube, das ist möglich auch, indem man die Apostel einführt. Genau, wo ist Judas? Er ist auch im Buch.
Es geht auch um Betrug und Verrat. Auch das gehört zur Liebe dazu. Ja, die Liebe kommt, die Liebe geht, eins geht ins andere. Eigentlich eine erschreckende Erkenntnis. Eigentlich kann man nur, um dem zu entfliehen, wie Romy und Julia auf dem Höhepunkt der Liebe sterben, oder?
Ja, es ist die Frage, wie wir Liebe begreifen. Ich hatte gestern eine Veranstaltung im Literaturhaus Zürich, da hat der Gesprächspartner einen sehr guten Vorschlag zur Deutung der Liebe gemacht, der nämlich sagte, möglicherweise ist diese Liebe, von der wir sprechen, die Liebe Gottes, die wir als Urerfahrung entweder gemacht haben oder nicht gemacht haben, aber auf die wir uns immer beziehen.
Das heißt, die Liebe geht über das Irdische hinaus,
ja,
die
sie
Liebe
geht möglicherweise auch
über das, weist ins Größere immer.
Ja, und sie weist möglicherweise auch über das Ich und Du hinaus, also ja, über die Romeo und Julia. Vielleicht ist diese überhaupt die Fähigkeit zu lieben.
Also müssen wir den Liebesbrief viel weiter fassen, als wir das heute häufig tun. Also das ist ja zugleich eine Überforderung und eine Unterforderung.
Genau, also dafür das weiterzufassen, würde ich auf jeden Fall plädieren.
Die Schwierigkeit ist ja auch, wie konserviert man Liebe? Also die Liebe ist was Ekstatisches, was Leidenschaftliches und nachher landet man in einer die Liebe zermürbenden Ehe. Ist das so?
Ich weiß nicht, ob das so ist. Das kann ich nicht beantworten, aber ich glaube, konservieren lässt sich weder das Leben noch die Liebe. Und so wie das Leben ein einziges Gehen ist, ist auch die Liebe ein einziges Gehen. Das heißt jetzt nicht ein Weggehen oder ein Beenden, aber es heißt ein in Bewegung sein. Und ich glaube, das hat gar nicht so sehr nur mit zwei Menschen zu tun, sondern eher mit der Frage, wie diese Menschen mit der Liebe umgehen.
Nun sind Sie damit angefangen in diesem Buch mit Metaphern aus dem religiösen, Ikonografien. Ich drehe das jetzt mal weiter. Kann man Ihr Buch auch wie eine Beschwörung lesen oder wie ein langes Gebet? Es geht darum, den Schmerz über Vergangenes und Vergänglichkeit zu bewältigen, damit man weiter leben und weiter lieben kann. Das heißt in diesem Fall, damit die gegenwärtige Liebe bewahrt werden kann. Ist das richtig?
Also Beschwörung gefällt mir sehr gut. Natürlich ist es erstmal so eine Art Reflexion, es ist eine Recherche. Die Frage, was ist die Liebe? Welche Möglichkeiten? Welche Gesichter hat sie? Was verstehen wir darunter? Was verstehe ich darunter? Im Buch zumindest gibt es ja diese Behauptung dieser realen Ehesituation, die irgendwie in einer Krise zu sein scheint. Das fand ich nun einfach sozusagen als Motivation für die Erzählerin reizvoll, dass sie eben versucht, indem sie über die Liebe schreibt, über die Liebe forscht, ihre eigene Liebessituation zu verstehen oder am besten noch am Leben zu halten.
Ja, aber das ist eine Meditation, das ist ein In-sich-Blicken. Nichts anderes machen Nonnen und Mönche im Kloster, wenn sie beten, oder?
Ja, ich finde auch die Idee des Gebets richtig, weil das Gebet ja auch immer die Zwiesprache ist. Darum war es mir nun auch zu tun. Und dieses Eins im Anderen, dieser Andere ist ja auch nicht zwangsläufig der Geliebte oder der andere Mensch, sondern das ist ja auch immer die Frage des Gegenübers. Mit wem reden wir denn, wenn wir alleine sind? Was passiert denn, wenn wir in uns hineinhorchen oder in den anderen? Also ich denke schon, dass der Mensch immer ein Zwiegespräch führt.
Und wer ist der andere? Ist der nur ein Gefäß, in das wir unser Bedürfnis, lieben zu wollen, hineinschütten?
Vielleicht. Aber unser Bedürfnis zu lieben, das Wort Bedürfnis, da schwingt natürlich so etwas fast Schäbiges mit. Na, man hat das Bedürfnis zu essen und das Bedürfnis zu schlafen und das Bedürfnis zu lieben. Ich weiß nicht. Ich habe den Begriff des Bedürfnisses zu lieben ja nun auch schon verwendet, aber eigentlich im Sinne von etwas Unerklärlichem und Großartigem. Wir reden heute ganz oft über das Geliebtwerden, aber ich glaube, es gibt auch ein unerschütterliches Bedürfnis des Menschen zu lieben.
Was ist schöner, geliebt werden oder zu lieben?
Zu lieben ist schöner.
Und wir reduzieren die Liebe heute häufig, wenn wir die Ratgeberregale anschauen. Was ist Liebe? Wie geht Liebe? Tausende, hunderttausende Bücher, Bestseller, die sich damit beschäftigen. Alles Quatsch. Das gibt's nicht, da Ratgeber zu schreiben oder zu formulieren.
Also für mich ist das uninteressant. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist Quatsch. Ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt, weil es mir sozusagen nichts bringt. Aber Sie haben vorhin das Wort Meditation gesagt. Ich glaube, über die Liebe zu meditieren ist gar kein schlechter Weg.
Oder über die Liebe zu schreiben, das ist ja auch eine Art von Meditation.
Das ist auch eine Art von Meditation, genau.
Und das geschriebene Wort hat doch auch etwas Magisches, oder?
Ich weiß nicht, ob das für alle Menschen so ist. Ja, für mich natürlich schon. Weil ich mich ja auch frage, woher haben wir diese Schrift?
Es gibt viele Begriffe, Eros, Agape, Caritas, all das ist Liebe und nichts eins davon, sondern all das ist Liebe, die größte Herausforderung in unserem Leben?
Also ich finde, das Leben ist an sich eine große Herausforderung, ja. Ich weiß nicht, was die größte ist. Aufrecht zu gehen ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die tägliche Herausforderung.
Ja. Aufrecht zu gehen, aber die Liebe kann uns doch auch erlösen, oder?
Ja, sie kann uns erlösen. Ich glaube, die meisten von uns haben diese wunderbare Erfahrung ja auch schon gemacht. Wenn man diese Erfahrung mal gemacht hat, ist das Fluch oder Segen. Man möchte sie natürlich immer wieder erreichen. Na, Menschen, die diese Erfahrung vielleicht spät im Leben machen, sind manchmal ja fast zu beneiden. Weil sie dann vielleicht so überwältigt sind und glücklich, dass sie es doch noch erleben, dass sie sagen, jetzt ist gut, jetzt kann ich gehen.
Naja, oder ich kann auch irgendwann loslassen. Darum geht es auch in dem Roman, von diesen Erlebnissen loszulassen. Denn die alles entscheidende Frage, Frau Schwitter, ist doch vielleicht, was wiegt mehr, die Freude darüber, dass man so wunderbar und so leidenschaftlich liebt und geliebt hat, oder die Traurigkeit darüber, dass auch all das vorbeigegangen ist und vorbeigeht?
Ja, ich kann das jetzt nicht schöner sagen. Ich finde, das sollte jetzt so stehen bleiben.
12 Namen, 12 Männer, einer nach dem anderen. Die Liebe kommt, die Liebe geht, eins geht ins andere über, eine Liebe in die andere. Oder bleibt sie immer dieselbe? Bleibt sie sich treu? Ändern sich nur ihre Gefäße? Das fragt sich die Ich-Erzählerin in Monique Schwitters Roman Eins im Anderen. Das Buch ist im Verlag Droschel erschienen. Es hat 232 Seiten und es kostet 19,90 €. Vielen Dank, Frau Schwitter, für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.